Bank of England ist es zu verdanken, dass wir hier nicht tatsächlich, ich will nicht sagen einen Lehman-Moment, aber tatsächlich eine enorme Beschleunigung eines Vertrauensverlustes erlebt hätten, die sehr leicht zu einer panikhaften Abverkaufsreaktion bei britischen Staatsanleihen hätten führen können, wenn eben nicht die Bank of England gesagt hätte, Schluss, wir kaufen unlimitiert und gerade noch mal das abstürzende Flugzeug aufgefangen hätte.
Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Leova Schulz zu allen Themen rund um euer Geld.
Tja, so schnell kann's gehen. Vergangene Woche preschte Großbritanniens Premierministerin Liz Truss vor, um die vermögende Wählerschaft mit einer Steuererleichterung zu erfreuen, ungebremst und ganz ohne jede Gegenfinanzierung. Das ging nicht nur Teilen der Konservativen zu weit, die Bank of England hatte Mühe und Not, das Ding wieder einzufangen. Herzlich willkommen zur 8. Episode von Focus Money Talks. Heute ist Mittwoch, der 5. Oktober. Ich bin Heike und spreche heute mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank, über den Lehman-Moment der vergangenen Woche und natürlich auch darüber, dass der inzwischen ja schon wieder Geschichte ist. Wie wir alle wissen, hat die britische Regierung ihre Pläne unter großem Druck wieder zurückgezogen. Schlechte Politik wird heutzutage eben abgestraft, und zwar ohne Wenn und Aber und ohne lange zu fackeln. Doch ein paar Fragen sollte man sich da auch im Nachhinein stellen. Zum Beispiel, wenn schon eine so große Volkswirtschaft wie Großbritannien ins Wanken gerät, was ist dann mit den Schwellenländern, die hoch in Dollar verschuldet sind? Tja, und wie sieht's eigentlich bei der Credit Suisse aus? Der Kurs ist an einem einzigen Tag um mehr als 10% gefallen, nachdem die Kreditausfallversicherungen auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Also steht uns jetzt wieder eine Bankenkrise ins Haus? Auch darüber spreche ich gleich mit Ulrich Kater. Zuvor möchte ich aber einen kurzen Blick auf den Aktienmarkt werfen. Und der überschüttet uns geradezu mit guten Nachrichten, also rein optisch zumindest. Der DAX in der vergangenen Woche ja noch unter der 12.000-Punkte-Marke dümpelnd, nimmt tatsächlich wieder Kurs auf die 12.700 Punkte. 12.600 sind schon überschritten. Damit gereicht der Index für die Theorie von der Saisonalität durchaus zu Ehren. Der September gilt ja gemeinhin als einer der schwächsten Börsenmonate. Wir erinnern uns. Eigentlich heißt es Sell in May, but remember to come back in September. Das gilt schon lange nicht mehr. Erfahrene Börsenteilnehmer verlängern ihre Sommerpause inzwischen bis zum Oktober. Pünktlich zum Start in den goldenen Herbst machen sich die Märkte also zu einer erneuten Zwischenerholung auf. Ungut, wer dabei auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Kursänderung also bei DAX und Co. Vorsicht, sagen da trotzdem die Techniker wie Martin Utschneider. Der Leiter der technischen Analyse bei Donner und Reuschel warnt vor zu viel Optimismus. Also ihm zufolge ist der DAX noch lange nicht über dem Berg. Wir sind, so sagt er, immerhin mit dem Kopf wieder über Wasser. Immerhin. Was gestern noch galt, scheint heute nichts mehr wert zu sein. Das ist Journalisten durchaus vertraut. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Doch was sich da in England übers Wochenende zugetragen hat, dürfte Journalisten wie auch erfahrenen Chefvolkswirten zu weit gehen. Grund genug, Ulrich Kater von der DK Bank nur 5 Tage nach dem Interview für Focus Money von vergangener Woche erneut zu bitten, uns die Lage einzuordnen. Herr Kater, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Wir haben ja vergangene Woche gesprochen, das ist jetzt noch nicht mal 5 Tage her und hatten ein großes Interview für Focus Money. Da ging es um die schwierige Lage in der Eurozone, um den Rechtsruck in Italien, die Rezession in Deutschland und die Intervention, das haben wir gerade noch mal reingekriegt, der Bank of England auf die Pläne der Regierung von Liz Truss hin, die Steuern für Besserverdienende senken zu wollen. Heute ist einiges davon schon Geschichte. Ich finde, das sollten wir ganz kurz noch mal darüber reden, bevor wir das große Ganze noch mal aufmachen. Also die britische Regierung hat ihre Pläne bereits wieder zurückgezogen. Und der DAX, der steht ja jetzt auch wieder über 12.440 Punkte. Was ist da los?
Ja, es kommt einfach sehr viel zusammen zurzeit. Die Märkte sind in einer enormen Verunsicherungsphase. Das ist nach wie vor der Fall. Wir müssen uns überlegen, wie wir in dieses Jahr, mit welchen Erwartungen wir reingegangen sind. Ein starkes Wachstum nach Corona, vielleicht moderate Zinssteigerungen. Was ist rausgekommen oder was ist Stand heute? Blick auf eine Rezession weltweit, die stärksten Zinssteigerungen seit 50 Jahren. Und eine Inflation, die sogar zum gesellschaftlichen Problem wird. Dieser Perspektivwechsel ist enorm. Ich habe sowas in meiner beruflichen Zeit auch noch nicht erlebt, wie in diesem Jahr 2022. Und es hält eben auch noch an. Die Perspektive, wie lange dauern diese Zinssteigerungen, wie stark geht es noch nach oben, ist immer noch nicht geklärt. Auch die konjunkturelle Verunsicherung in diesem wirklich sehr ungewöhnlichen Winter, den wir erwarten, ist alles andere als klar. Und dann kommt so ein Querschuss aus Großbritannien, wo eine neue Regierung sich uralte Rezepte aus den 80er Jahren aus Amerika rauskramt und über auf kreditfinanzierte Steuersenkungen und ein Anti-Energie-Preisprogramm ist ja auch noch dabei. Also enorme Ausgaben darauf setzen, dass das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird und dass sich das Ganze selbst finanziert. Diese Idee ist ja schon in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr fragwürdig geworden anhand der vielen Versuche, die man in die Richtung gemacht hat. Und deswegen haben die Märkte mit Fassungslosigkeit reagiert, weil der Verschuldungsanstieg von 400 Milliarden Pfund, das sind in den Großbritannien ja auch mehr als 10% des BIPs, auf die nächsten Jahre einfach eine derartig erschreckende Perspektive gewesen ist, dass man sich fragte, ob die Regierung von allen guten Geistern verlassen ist. Und das hat eben dann zu einem Misstrauenseinbruch geführt in die britischen Finanzmärkte. Und die Notenbank, der Notenbank in Großbritannien, der Bank of England, ist es zu verdanken, dass wir hier nicht tatsächlich, ich will nicht sagen einen Lehman-Moment, aber tatsächlich eine enorme Beschleunigung eines Vertrauensverlustes erlebt hätten. Denn wir hatten eine ganze Reihe von Eigendynamiken, insbesondere im Bereich der Pensionskassen im britischen Markt, die sehr leicht zu einer panikhaften Abverkaufsreaktion bei britischen Staatsanleihen hätten führen können, wenn eben nicht die Bank of England gesagt hätte, Schluss, wir kaufen unlimitiert und gerade noch mal das abstürzende Flugzeug aufgefangen hätte.
Ich meine, das britische Pfund war schon am Abstürzen und die Kurse eben britische Staatsanleihen, Sie hatten es gesagt, ebenso. Der Lehman-Moment, der wurde ja tatsächlich eben auch thematisiert. Man fragt sich schon, also wie dramatisch ist die derzeitige Situation eigentlich, also dass so eine zugegebenermaßen Fehlentscheidung einer Regierung eben zu solchen Ausmaßen führt?
Man muss das ja vor dem Hintergrund sehen, dass die Staatsfinanzen überall angespannt sind, dass auch neue Belastungen auf die Staatshaushalte zukommen im Rahmen der Energiekrise. Und zu diesen angespannten Verhältnissen eben dann noch so eine Schönwetteridee draufzupacken, mit auch undifferenzierten Steuersenkungen, wo das Wachstumsprogramm dahinter überhaupt nicht erkennbar ist. Das, wie gesagt, hat, glaube ich, die gesamte Schar der Analysten und den gesamten Finanzmarkt, um es vorsichtig zu sagen, in Erstaunen versetzt.
Lassen Sie uns ganz kurz, bevor wir nochmal auf das große Ganze kommen, auch über so einen Moment reden, irgendwie bei der Credit Suisse. Die Frage stellt sich schon, der Kurs ist um 10% gefallen, nachdem die Kreditausfallversicherungen auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Und viele haben eben mit Augusaugen darauf geguckt und fragen sich jetzt natürlich, ist das alles hausgemacht oder steht uns schon wieder sowas wie eine Bankenkrise ins Haus? Wie geht's den Banken eigentlich in der Situation?
Naja, wie immer individuell unterschiedlich. Das müssen die Aufseher für jedes Institut natürlich beobachten. Aber es ist ja schon so, dass wir eine komplette Umkehrung der finanzwirtschaftlichen Vorzeichen erlebt haben. Starke Zinseinstiege, Einbrüche bei Anleihen, wie wir sie eben noch nicht erlebt haben. Perspektive auf weitere Zinsanstiege, deutliche Rückgänge, natürlich daraus abgeleitet bei Vermögenspreisen, Aktien allen voran. Der Immobilienmarkt wird natürlich auch reagieren. Und da ist natürlich die Frage, wie werden diese Belastungen im Bankensektor generell abgefedert? Dass solche Belastungen kommen und auch jetzt in diesem Jahr schon aufgetreten ist, das ist in jeder Bankbilanz der Fall. Bislang ist allerdings weder aus dem Bankensektor selber noch auch aus dem Unternehmensbereich, mit ganz wenigen Ausnahmen, noch nicht mal gelbe Warnsignale gesendet worden. Jetzt geht es langsam los, wie es auch zu erwarten war, dass wir natürlich eine Verschlechterung der Bilanzqualität haben. Die Europäische Aufsichtsbehörde hat auch darauf hingewiesen, in der letzten Woche noch, dass die Belastungen fürs Bankensystem steigen. Stand heute ist es allerdings so, dass wir eine realwirtschaftliche Krise haben, eine Doppelkrise, Corona und jetzt die Energiekrise, aber keine Bankenkrise. Es ist zurzeit eben keine Bankenkrise. Und das deutet darauf hin, dass die Bankbilanzen nach den Erfahrungen aus den letzten ein, zwei Jahrzehnten recht solide aufgestellt sind. Sicherlich diese vielfältigen Kursbewegungen sind natürlich eng zu überwachen. Und ich gehe davon aus, dass wenn sich Finanzstress ergeben sollte, dann die Notenbanken wiederum die richtigen Entscheidungen treffen, also auch hier wieder stabilisierend eingreifen. Das ist allerdings jetzt was anderes als vor 10 Jahren bei der Finanzkrise. Denn zurzeit ist es ja so, dass Notenbanken eigentlich eher restriktiv wirken müssen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und deswegen ist jetzt sehr deutlich und fein zu untergliedern in eventuell notwendige Finanzstabilisierungsmaßnahmen bei weiterhin restriktivem geldpolitischen Kurs. Das ist eine Meldung, das ist eine Botschaft, die unter Umständen schwierig zu vermitteln sein würde. Und das ist ja auch schon sichtbar geworden an der Intervention der Bank of England, aus der einige Marktteilnehmer schon wieder ableiten wollten, dass die Zinsen ab jetzt wieder sinken. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein.
Klingt aber trotzdem irgendwie, als ginge das nicht zusammen. Ich meine, wir haben ja doch Immobilien irgendwie, die gegebenenfalls irgendwie auch noch in eine Bewertungskrise kommen könnten. Das wiederum irgendwie würde zusammen mit den Unternehmen irgendwie auch bei den Banken noch als Belastungsfaktor auftauchen. Auf der anderen Seite irgendwie immer dieses, was weiß ich, uns in die Hände gebunden. Also wie kriegen wir das zusammen?
Naja, es gibt schon Unterschiede zwischen Bank- und Finanzstabilitätsmaßnahmen, indem man beispielsweise Flexibilität bei Bilanzrelationen, bei Bilanzregulierungen an den Tag legt, wie man das ja in Corona-Zeiten auch gemacht hat, und der Kehrtwende bei der Zinspolitik, indem man sagt, wir müssen die Aktienpreise oder die Immobilienpreise unbedingt hoch halten, um Druck vom System wegzunehmen. Letztere Maßnahmen halte ich in dieser Situation für nicht angebracht. Erstere Maßnahmen eventuell, wenn es denn notwendig werden sollte, schon. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Zinsniveau ja nach wie vor historisch gesehen sehr niedrig ist, weiterhin, selbst mit den Anstiegen, die wir erlebt haben, und Korrekturen bei Vermögenswerten deswegen nicht als Absturz ausfallen sollten, sondern als Korrektur von Übertreibungen, wo ja, glaube ich, bei jedem Finanzmarktteilnehmer auch mitschwingt, dass diese Korrektur von Übertreibungen am Ende dann in die richtige Richtung weisen und nur gesund sind, weil den meisten ja doch schwindelig wurde bei dem, was bei der anhaltenden Nullzinsphase der letzten Jahre hier bei einigen Vermögenssegmenten an Preisanstiegen angerichtet worden ist.
Und wir haben ja das Dauerthema Inflation. Ich meine, die 10%, die stehen im Raum. Es haben ja die Notenbanken sehr, sehr klar gemacht, also Jerome Powell als erster irgendwie, dass er alles der Preisstabilität unterordnet. Inzwischen ist Christine Lagarde irgendwie auch überzeugt davon, irgendwie, dass das in Europa bzw. der Eurozone angegangen werden muss. Das ist natürlich schon die Frage, wo geht's da weiter? Sie sagten irgendwie, Zinssenkungen sind da wohl kaum zu erwarten in einem solchen Umfeld. Womit rechnen Sie? Also was wird passieren?
Die Zinserwartungen sind in diesem Jahr immer weiter nach oben geschraubt worden und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn ich mich daran erinnere, dass viele Marktteilnehmer da, gerade der EZB, überhaupt nichts zugetraut haben in puncto Inflationsbekämpfung, dann ist doch der ein oder andere auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Frage ist jetzt, reicht es aus, um die Inflationserwartungen in den Griff zu kriegen? Wenn wir uns gerade diesen Teil, insbesondere die Finanzmarktinflationserwartungen anschauen, dann stellen wir hier einen deutlichen Rückgang fest aufgrund der jetzt doch deutlichen Reaktion bei den Notenbanken, auch bei der EZB. Unserer Meinung nach wird die EZB die Zinsen auch noch weiter anheben. Der Markt hatte zwischenzeitlich mal schon 3% Leitzins in Europa eingepreist. Das halten wir für ein bisschen viel, aber 2,25 oder 2,5% halten wir für realistisch. Wir müssen ja ganz klar auch sagen, ohne der Notenbank zu nahe zu treten, dass auch sie selber nicht weiß, wo jetzt der Zins ist, der ausreichend ist, um die Inflation runterzubringen, um überhaupt die Konjunktur restriktiv zu beeinflussen. Da gibt es verschiedene Modellrechnungen, aber die Ergebnisse der Modelle sind eben vor dem Hintergrund mannigfaltiger Verhaltensänderungen in der Wirtschaft aus den letzten Quartalen ja sehr, sehr schwierig zu interpretieren, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also es wird ein Prozess von Versuch und Irrtum sein, wann es denn ausreicht. Und nach unserer Meinung wird jetzt auch die EZB erstmal eine Strategie des sogenannten Frontloadings betreiben. Das heißt, die Zinsen jetzt kräftig hochzusetzen, um Signale zu senden, um dem Markt zu zeigen, mit uns nicht. Wir sind entschlossen, gegen die Inflation vorzugehen. Das wird so in den Bereich von 2,25 bis 2,5% gehen Mitte nächsten Jahres. Und dann wird man sich die Daten anschauen. Ende der Zinserhöhungen ist dann erreicht, wenn ein breites Bild der Einschätzungen vermittelt, dass die Inflationsdynamik gebrochen ist, dass auf breiter Front die Inflationserwartungen in der Wirtschaft nicht mehr nach oben gehen, sondern nach unten gehen. Das ist zugegebenermaßen ein etwas diffuses Indikatorenbild, aber anders geht es in der jetzigen Situation nicht. Es gibt nicht den einen Indikator, wo man sagen kann, jetzt reicht's.
Sie hatten ja schon gesagt, also wir hatten über Rezession irgendwie gesprochen, natürlich auch in der vergangenen Woche. In Deutschland lässt sich das gar nicht mehr schönreden. Wir steuern ungefähr direkt drauf zu. Der letzte IFO-Index, der fiel ja auch entsprechend katastrophal aus irgendwie und zeigte irgendwie alles an. Die Frage ist irgendwie ja immer, irgendwie ist es ein Stimmungsbild irgendwie, das schlechter ist als die Lage oder ist die Lage schlechter als die Stimmung? Was meinen Sie?
Naja, im Gegensatz zu vielen anderen Rezessionen ist diese hier, ja, und kurioserweise auch die davor, also die Corona-Rezession, ja eine mit Ansage. Das heißt, also die Gründe sind ganz klar zuzuordnen. Bei Corona war es klar, die Lockdowns, jetzt ist es die Energiepreissituation, die Unternehmen einfach dazu verleiten, die Produktion runterzufahren, um Erdgas einzusparen. Das sind erstens Dinge, die klar zuzuordnen sind. In diesem Fall hatten viele Unternehmen auch Gelegenheit, sich jetzt auch vorzubereiten. Insofern ist es ganz klar, dass sich die Stimmungsindikatoren auf dem steilen Weg nach unten befinden, weil niemand genau weiß, wie tief eben diese Einschnitte sein werden. Aber aus unserer Sicht ist dem auch klar, dass mit der Aufhellung der Energiesituation, mit der Energiekrise, eben dieser Rezessionsanlass wegfällt und dann wieder auch Richtung des nächsten Zykluses geplant werden kann. Auch hier ist sicherlich eine Unsicherheit, wie schnell beispielsweise Flüssiggas eben in größeren Angebot bereitgestellt werden kann. Aber Insofern erscheint uns das Rezessionsgeschehen doch jetzt umgrenzt zu sein, eben für den Winter aus ganz klaren Ursachen heraus, mit allerdings der Perspektive, dass wir danach wieder neu starten. Und insofern ist es normal, dass im Vorfeld so einer Situation bei den Ungewissheiten, die natürlich bestehen, die Stimmung also ganz untertiefst wird, weil eben die Unsicherheit eben auch groß ist.
Ich habe gelesen, 70% der Düngemittelproduktion sind bereits eingestellt. Ich glaube, das bezieht sich irgendwie auf Deutschland. Und immer mehr Unternehmen in der Metallindustrie kündigen an, Standorte herunterzufahren oder gänzlich auch mal stilllegen zu wollen, zumindest vorübergehend. Haben wir jetzt irgendwie ein Problem? Geraten wir ins Hintertreffen im Vergleich mit Unternehmen in den USA oder vielleicht auch in Asien?
Naja, wir haben zumindest die Perspektive, dass es nicht mehr so günstig wird, beim Erdgas zumindest, wie vorher. Europa hatte vorher, vor der Energiekrise, vor dem Krieg in Osteuropa, jetzt auch nicht die günstigsten Energiepreise, aber eine Quelle der auch der Wettbewerbsvorteile waren günstiges Pipeline-Gas aus Russland. Deswegen ja auch diese hohe Abhängigkeitsgrade, die wir hier jetzt erleben, wie gefährlich sie eben gewesen sind. Und diese Preisrelationen werden nicht mehr eingestellt werden können, auch in den nächsten Jahren nicht. Wir werden umstellen bei Erdgas auf LNG-Gas. Das ist teurer, deutlich teurer als das Pipeline-Gas. Allerdings auch nicht zu vergleichen mit den Preisniveaus, die wir gegenwärtig haben. Das heißt also, die Energiepreise werden schon deutlich zurückgehen. Aber das weist eben auf die eigentliche Aufgabe hin, das Überstehen des Winters, die akute Winterkrise ist das eine. Das zweite ist eben die Zukunft danach. Und nach unserer Ansicht wird das Energiepreisniveau gegenüber vor dem Krieg schon steigen, und zwar deutlich steigen. Und das bedeutet auch, dass einige sehr energieintensive Geschäftsmodelle dann wahrscheinlich am Standort Deutschland nicht mehr durchführbar sind. Aber das heißt nicht, dass die gesamte Chemieindustrie abwandert, dass die gesamte Metallindustrie abwandert. Da wird man differenzieren, genauso wie es eben die großen Unternehmen ja auch tun, jetzt auch schon tun. Aber dass wir hier einen Rückbau von Industrieproduktion haben werden. Das ist das große Problem. Das ist die Perspektive und das sollte im Fokus der Rahmenbedingungen stehen, die die Regierung setzt. Das heißt also, hier ist zunächst alles zu tun, um insbesondere erstmal die Flüssiggasinfrastruktur auszubauen und dann zu sehen, wie man eventuell auch mit steuerlichen Maßnahmen Energie so zu Rahmenbedingungen bereitstellt, dass eben dieser Rückbau so gering wie möglich ausfällt. Das heißt also, die Aufgaben für das Wirtschaftsministerium, für die Wirtschaftspolitik der Regierung hier selbst ist alles andere als vorbei, wenn dieser Winter überstanden ist. Ich würde sagen, dann geht's erst los.
Wir reden ja über die Energiewende, wie die sehr zögerlich irgendwie angegangen worden ist. Wäre es vielleicht nicht auch eine Initialzündung, jetzt die Krise dazu herzunehmen, irgendwie um tatsächlich diese Energiewende tatsächlich auf den Weg zu bringen?
Ja, das wird sicherlich auch beschleunigt werden, diese Energiewende hin zu den regenerativen. Erstens sind die Investitionszyklen schon mal grundsätzlich relativ lang, weil eben diese Energieinfrastruktur, die Verteilnetze und so weiter völlig neu und im großen Stil eben gelegt werden müssen. Das ist ja schon in der Vergangenheit die Aufgabe gewesen. Es war auch in der Vergangenheit niemals das Geld, was gefehlt hat, sondern es sind mannigfaltige Widerstände, die paradoxerweise bei aller Dringlichkeit der Energiewende eben zutage getreten sind, von den Planungsprozessen bis hin zu auch Verhinderungsstrategien auf der regionalen Ebene. Und wenn die Preissignale jetzt schon dafür sorgen, dass jede Firma intensiver darüber nachdenkt, was man machen kann, so ist eben doch die große Aufgabe, das gesamte Energienetz eben neu aufzustellen. Dadurch nicht leichter geworden, dass die Gaspreise jetzt hoch sind. Eine wesentliche Beschleunigung kann ich bis jetzt noch nicht feststellen.
Lassen Sie uns noch, bevor wir auf die Kapitalmärkte kommen, eins zum Dollar noch sagen, der ja Teil dessen ist. Wir hatten fokussiert auf die USA und auch eben auf Europa bzw. Deutschland mit den speziellen Problemen hierzulande. Man sieht ja, dass der Dollar letztlich so weit voraussprintet und nicht nur gegenüber dem Euro, sondern gegenüber dem Pfund und sehr vielen Währungen. Was will genau uns das sagen? Also was bildet sich dahinter ab?
Naja, ein Vertrauen in die US-Wirtschaft, es relativ besser zu überstehen als andere Regionen. Wir haben ja heute in den Weltregionen synchron Probleme, die fast alle großen Motoren der Weltwirtschaft eine Reihe von Gängen niedriger laufen lassen. Das ist China, das ist Europa, das ist die USA. Allerdings eben aus unterschiedlichen Gründen, und die Märkte erwarten, dass die Probleme, das Sand im Getriebe des Wachstums, der Wachstumsmaschine Wirtschaft in den USA eben schneller gereinigt werden kann. Und die Geschichte dahinter ist, dass es in den USA eben nicht die Energiekrise ist, und damit auch nicht die geopolitischen Spannungen, die wir insbesondere in Europa sehen, sondern eben eine ganz hausgemachte, zyklische, makroökonomische Problematik, eine Überstimulierung der Nachfrage in Corona-Zeiten, die zu einem Inflationsausbruch geführt hat, der sogar breiter ist als in Europa, weil er gar nicht so sehr Energie induziert ist, sondern eben aus der Breite der Wirtschaft kommt. Aber eben die entsprechenden Signale und Reaktionen der US-Fed, der Notenbank, die nach Einschätzung der Märkte in der Lage sein sollten, diesen Inflationsprozess abzubrechen, selbst wenn es eben der Preis sein sollte, eine Rezession zu erleben. Das ist, wird immer wahrscheinlicher, auch in den USA, das Hard Landing, dass wir also, wir sind ja schon am Rand der Rezession in den USA in den letzten Quartalen gewesen. Jetzt kriegen wir vielleicht nochmal ein Wachstumsquartal, aber dass es dann im vierten und ersten Quartal dann auch nochmal richtig scheppert in der US-Wirtschaft, was dann das berühmte reinigende Gewitter ist, um dann eben wieder zu starten. Und da traut man eben den US-Märkten, der US-Wirtschaft, einen stringenteren Kurs und auch einen kürzeren Reparaturkurs durch diese ganzen Probleme auf, als Europa eben unter Umständen jahrelang auch in diesen in dieser Kriegswirtschaft hier verstrickt mit den ganzen Risiken, die sich damit verbinden, als auch in China, was ja eben dann auch bemerkenswert ist, auch an der dortigen Währungsschwäche eben abzulesen, dass man eben in China mehr und mehr schwerwiegende wirtschaftliche Probleme sieht.
Normalerweise war China die Wirtschaftslokomotive irgendwie für die Weltwirtschaft. Die fallen gerade wirklich mehr aus, als man das befürchtet hat. Diese Null-Covid-Strategie, da lässt sich ganz offensichtlich nicht abrücken, zumindest nicht irgendwie kurzfristig. Und jetzt steht der Winter uns ja schon wieder ins Haus. Jetzt kommt demnächst der Parteikongress und wir warten natürlich alle gespannt darauf, wie die Parteispitze die Pläne für die nächsten Jahre aufstellt, um vielleicht da rauszukommen. Was erwarten Sie?
Naja, in China hat schlichtweg einfach in den letzten Jahren weniger und weniger geklappt. Nach diesem ökonomischen Durchmarsch, der in den 70er Jahren begann, und die Entwicklung der Industriesektoren und das rasante Ansteigen der Einkommen und auch der insbesondere der Hotspots, der Zentren, der städtischen Zentren, hat ja China den Eindruck erweckt, als wäre das eine unaufhaltsame Durchmarschgeschichte durch alle Pro-Kopf-Einkommensgruppen bis hin zur Weltspitze. China hat ein Pro-Kopf-Einkommen erreicht von 30% der Industrieländer. und die Maschine stottert. Da sind insbesondere die letzten 8 Jahre ein großes Problem und ist verbunden mit dem Vorsitzenden, der sich jetzt auf eine dritte Amtszeit, wenn nicht sogar auf Lebenszeit, wählen lassen möchte, der nämlich die Erfolgsrezepte aus diesen Jahrzehnten gekappt hat und die Rolle der Partei in den Unternehmen eben von Anfang an gestärkt hat, der seine eigene Machtposition systematisch ausgebaut hat unter dem Programm, ich will nicht sagen Vorwand, sondern Programm der Korruptionsbekämpfung im Land, aber vor allen Dingen natürlich auch die eigene Machtposition gestärkt hat. Und jetzt ist einer in einer Lage ist, wo er unangefochten lenken kann und nun mal die Auffassung vertritt, dass die Wirtschaft, die freie Wirtschaft eben nicht so mächtig werden darf. Man hat es eben insbesondere auch an der Regulierung der Internetfirmen jetzt auch noch mal ganz plastisch gesehen. Das ist verständlich aus der Geschichte der kommunistischen Partei in China, aber es sind eben dann die Wirtschaftsrezepte, die nicht mehr ins Wachstum führen. Und das Problem in China, eben die Wegwendung von der Industrie und von der Bauwirtschaft hin zu den Dienstleistungen, hin zum Konsum, weg von diesen riesigen Investitionen in Maschinen und Beton, das ist eine Aufgabe, die seit Jahren, eigentlich seit Beginn seiner Amtszeit, auf dem Aufgabenzettel stand, die aber in dieser ganzen Zeit nicht funktioniert hat und wo man sich jetzt fragt, wie soll es denn funktionieren, wenn China eben vor allen Dingen eine Wachstumskrise darüber entstehen hat lassen, dass die Verschuldung so hoch ist wie in vielen, vielen anderen Industrieländern oder auch Schwellenländern auch.
Okay, klingt so, als hätten Sie da keinen Lösungsansatz.
Richtig, denn die bisherigen Lösungen, die in Wirtschaftsschwächephasen immer aufgelegt wurden, das ist eine Verstärkung der staatlichen Bauprogramme, ist vollkommen nutzlos. Selbst die Auslandsinvestitionen im Rahmen der Seidenstraßeninvestitionen haben sich als sehr ineffektiv erwiesen, sehr ineffizient, wie das häufig bei solchen riesigen Auslandsprojekten der Fall ist, und können auch der Bauwirtschaft in China auch keine Impulse mehr verleihen. Und diese alten Rezepte glaubt auch niemand mehr, dass sie China voranbringen, und es fehlt an Impulsen, an Ideen, wie China eben vorankommen soll, denn der technologische Fortschritt, der in China allenthalben auch festgestellt wird, der bezieht sich eben auf sehr, sehr spezielle Bereiche, von denen eine richtige Wachstumsgeschichte in der Breite der Wirtschaft nicht erkennbar ist.
Lassen Sie uns einen harten Schnitt machen und auf die Kapitalmärkte gehen. Der September hat ja letztlich irgendwie seine Saisonalität irgendwie auch diesmal zu Ehre gereicht. Wir sind deutlich gesunken. Es war ein hohes Volatilitätsmaß. Wir hatten in der vergangenen Woche irgendwie, sind wir im DAX unter die 12.000 Punkte gefallen. Jetzt stehen wir wieder bei 12.400, 447 müsste ich gucken. Also sowas irgendwie in der Richtung. Die Frage, ist jetzt alles besser geworden, irgendwie nur weil es Oktober ist? Oder was ist der Grund dafür, irgendwie, dass die Märkte jetzt doch wieder nach oben wollen?
Naja, in einem größeren Zusammenhang befinden wir uns in einem Seitwärtsband an den deutschen und europäischen Märkten generell. Wenn man es mal am deutschen Markt jetzt festmacht, nach den historischen Höchstständen, die also zum Ende der Null- und Negativzinszeit erreicht worden sind, deutlich über 16.000, sind wir eben jetzt mit dieser extremen Perspektivwechsel in diesem Jahr zurückgefallen, wie das auch nicht anders zu erwarten ist, und haben so eine Bandbreite, die unserer Meinung nach unten irgendwo bei 11.500 begrenzt ist, die jetzt noch nicht erreicht worden sind, und nach oben von knapp 14.000 Punkten. Das ist eigentlich der Aufenthaltsort des DAX in dieser sehr, sehr turbulenten Phase gewesen, und da sind wir unserer Meinung nach auch noch weiterhin drin, und das wird auch das herrschende Muster sein, auch diese starken Bewegungen innerhalb dieses ja doch relativ breiten Bandes. bevor nicht einige Fragen geklärt sind. Da geht es um die sogenannte Terminal Interest Rate. Das heißt also, der Zinssatz, an dem die Notenbanken den Gipfel der Zinstreppe, den Endpunkt der Zinstreppe erreicht haben, an dem auch klar wird, dass die Inflation dann ausreichend bekämpft werden kann. Das ist das eine, der Unsicherheitsfaktor. Der andere Unsicherheitsfaktor ist natürlich die Frage der Konjunktur. Wie tief werden eben die Einschnitte in Europa in diesem Jahr, in diesem Winter? Und wie sind dann die Signale, dass es im nächsten Jahr dann wieder anspringt? Das sind Themen, die so im ersten, zweiten Quartal nächsten Jahres dann besser zu beurteilen sind. Und so lange wird es wenig Impulse an den Aktienmärkten geben. Wir haben immer mal Zwischenbewegungen, insbesondere dann, wenn die Zinserwartungen sich verändern. Jetzt beispielsweise mit sehr, sehr schwachen Wirtschaftsdaten, auch aus den USA, war jetzt wieder die Hoffnung, dass die Notenbanken vielleicht weniger machen würden. Die australische Notenbank hat jetzt auch einen Zinsschritt kleiner gemacht, als das vielleicht erwartet war. Das wird dann als Signal genommen, dass man durchatmen kann, zumindest zinsmäßig. Aber ich glaube, das sind noch keine wirklich richtungsweisenden Impulse, sondern da müssen wir wirklich abwarten, wie der Winter sich gestaltet in Europa, wie tief auch die Rezession in den Vereinigten Staaten ausfällt. Und das weist dann eben ins nächste Jahr, wo wir dann eben eine Nachkrisengeschichte anfangen zu schreiben, die dann unserer Meinung nach dann auch wieder ein bisschen besser ausschaut als das, was wir jetzt hier in diesem Jahr erlebt haben.
Klingt so, als wäre es noch nicht mal eine Bärenmarkt-Rallye, die Sie da beschreiben, sondern eine Ungeduldsrallye irgendwie, die sich dann irgendwie auch gleich wieder verpufft.
Ja, man geht durch eine Phase von Neueinschätzungen. Zu dieser Neueinschätzung gehört ja auch dazu, was für Alternativen beispielsweise zum Aktienmarkt gibt es, wie attraktiv sind insbesondere die Anleihewelt, wie positiv kann der Realzins tatsächlich dauerhaft werden? Wir haben jetzt die längste Phase der letzten 100 Jahre mit einem negativen Realzins, dauerhaft negativen Realzins gelebt, nämlich mehr als 10 Jahre lang hintereinander. Das hat es auch noch nicht gegeben. Da muss auch eine Neueinschätzung her. Ist diese Phase eventuell vorbei? Und dann, wenn diese Neueinschätzung da ist, das wird auch im nächsten Jahr passieren, dann kann man auch die relativen Attraktivitäten zwischen Aktienmärkten, Immobilienmärkten und Anleihenmärkten neu bestimmen. Für den Aktienmarkt spricht ganz klar, dass in den historischen Bewertungsvergleichen die Aktienmärkte, insbesondere Europas, mehr und mehr aber auch in den Vereinigten Staaten, vernünftig abschneiden. Wir sind nicht so hoch bewertet. Die Unternehmen sind wertvoll. Die Unternehmen sind diejenigen, die auch mit Inflation umgehen können. Und neben aller kurzfristigen Gewinndynamik, wo man sich jetzt auch fragt, was passiert im nächsten, übernächsten Quartal mit den Gewinnen, ist das eine gute Basis, unserer Meinung nach, für das langfristige Aktienthema. Insofern, ja, kann sein, dass es auch gegen Jahresende mal keine Rallye gibt, sondern vielleicht das Gegenteil. Aber nein, Aktien unattraktiv zu sehen in dieser Phase, alles andere als das, sondern im Gegenteil. Man sollte sich mehr und mehr in Lauerstellung begeben, wann man denn wirklich günstige Positionen aufbauen kann mit Blick auf die nächsten 10 Jahre, wo eben dann die Märkte auch wieder nach oben zeigen werden.
Füße stillhalten oder irgendwie vereinzelt schon zugreifen? Was würden Sie Anlegern empfehlen? Also wie sollen sie sich aufstellen? Sie hatten schon gesagt, irgendwie sich jetzt ein bisschen zu positionieren, irgendwie und vor allem langfristig zu sein. Aber wie sollten Sie Aktien, Anleihen und gegebenenfalls eben auch Rohstoffe in einen Mix bringen?
Also für die allermeisten Privatanleger sind die vor der Energiekrise eingeschlagenen Strategien, das heißt also ein Aktienanteil, den man selber im Portfolio hat, ein Anteil von Cash, unbedingt weiter fortzuführen. Da gibt es überhaupt keine keine Ungewöhnlichkeiten in dem Sinne, dass man sagen müsste, diese Aktienmarktbewegung ist jetzt ganz ungewöhnlich im Vergleich zu den letzten Konsolidierungs- und Rückgangsphasen aus den letzten 50 Jahren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Insofern sollte man auch hier genauso reagieren wie in diesen bisherigen Phasen, nämlich Schwächephasen eher ausnutzen, um aufzubauen, aber auf keinen Fall eben abzubauen, weil man häufig dann eben nicht wieder in den Markt reinkommt. Wo man drehen kann an den Parametern, sind vielleicht wieder ein Aufbau von Rentenquoten. Das muss sich jetzt in den nächsten, ich würde sagen, ein, zwei Quartalen entscheiden. Insbesondere, wie ist die Kreditqualität im Bereich der Unternehmensanleihen in dieser ökonomischen Schwächephase. Aber wenn das soweit geklärt ist, dann werden Anleihen auch wieder sehr attraktiv werden. Das Thema Immobilien ist sicherlich da, wo man besonders hinschauen sollte. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir gehen nicht von einem Einbruch bei Immobilien aus, aber es sind doch so ungesunde Dynamiken in den letzten ein, zwei Jahren dann aufgetreten, dass man sagen muss, da können dann auch mal Korrekturen, ob das insbesondere im Wohnbereich, bei den Gewerbeimmobilien ja sicherlich auch, da muss man dann schon selektiv hinschauen, Immobilienmärkte sind regionale Märkte, wo da größere Korrekturen möglich sind. Also hier ist, glaube ich, am meisten Sorgfalt verbunden, insbesondere wenn es um die physischen Investitionen geht. Das heißt, tatsächlich in große Losgrößen. Ich rede nicht von den breiten Investitionen im gewerblichen Immobilienmarkt, was ja im Fondsbereich abgebildet wird. Hier, wenn man gute Immobilienfonds mit auch Bewertungsreserven im Portfolio hat, dann würde ich hier sagen, ist auch überhaupt kein Anlass, hier irgendwelche Änderungen vorzunehmen, sondern auch hier eher zuzukaufen. Also unterm Strich, es ist eine Korrektur an vielen Vermögenswerten zurzeit, insbesondere bei den Aktien, aber keine ungewöhnliche Korrektur. Und die Auswirkungen aufs private Portfolio sind, ich würde sagen, marginal. Das heißt, betreffen den Anleihenbereich vielleicht die Immobilien. Und wer vor der Frage stellt, wie soll er Cash jetzt investieren, das heißt Liquidität, die da ist, da lautet die Botschaft in einer solchen Situation, man weiß noch nicht ganz genau, wie tief geht es noch runter an den Märkten, und da ist dann immer die Strategie tatsächlich über einen Zeitraum von heute ab, ein Jahr, anderthalb Jahre, regelmäßig Positionen an den Markt zu bringen, Positionen aufzubauen. Das empfiehlt sich dann in so einer Situation.
Und ich verstehe, Positionen aufzubauen, da meinen Sie Aktien. Auch wenn es eben dieses Tina, there's no alternative zu Aktien tatsächlich nicht mehr gibt. Sie hatten Anleihen schon genannt. Nur eine Frage noch, und das ist die letzte, zu Gold und Kryptowährung. Also Gold ist ja tatsächlich ein Inflationshedge, der in den vergangenen Monaten zumindest jetzt nicht ganz so funktioniert hat, aber ich glaube, man muss es ein bisschen längerfristiger sehen. Kryptowährungen als irgendein Hedge, der hat sicher nicht funktioniert, oder?
Nein, die ursprüngliche Versprechen von Bitcoin sozusagen der Goldersatz zu sein und antizyklisch zu reagieren, wenn Aktien runtergehen, dann eben im Preis nach oben zu schnellen, das ist nicht passiert, sondern die Kryptowelt hat sich eher wie eine Technologieaktie verhalten, jetzt in den Turbulenzen diesen Jahres. Fangen wir beim Gold an. Gold ist jetzt unter die Räder gekommen, weil natürlich die Alternativen und damit auch die Opportunitätskosten für die Goldhaltung einfach angestiegen sind. Und Gold wird dann schlagartig auch wieder attraktiver werden, wenn sich herausstellt, dass die Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken nicht funktioniert. Wenn sich im nächsten Jahr erweisen sollte, dass diese Inflationsprozesse solche Eigendynamiken haben und klar wird, dass die Notenbanken dann doch nicht in der Lage sind, da ausreichend gegenzusteuern, dann würde ich sagen, ist Gold sehr, sehr schnell wieder auf dem sehr stark ansteigenden Ast. Insofern bleibt für Gold auch in den allerneuesten Kapiteln der Finanzmarktgeschichte die Funktion, die es auch in den letzten Kapiteln hatte, nämlich als eine kleine Beimischung im Portfolio mit durchaus auch mit den Inflationsraten, mit steigenden Werten und damit durchaus eine Ergänzung eines breit aufgestellten Portfolios. Bei den Kryptowährungen, ich würde die Krypto-Welt auch tatsächlich eher mit einer Technologie-Story vergleichen. Es gibt über die Blockchain enorme Anwendungsmöglichkeiten. Diese Anwendungsmöglichkeiten sind heute schon etwas anders, als man das vor 5 Jahren geglaubt hat. Also einige Anwendungen scheiden aus, dafür kommen neue dazu, insbesondere die Anwendungen im Finanzbereich selber. Bei der Beschleunigung von Finanzdienstleistungen, die sind nach wie vor sehr erfolgversprechend. Das heißt aber, dass vor allen Dingen die Firmen, die solche Techniken anwenden, dann die Nase vorne haben werden und das sich dann auch in den Gewinnen zeigen sollten. Die echten Krypto-Investitionen in die einzelnen Coins und Tokens wird weiterhin ein Wabonspiel bleiben, wo man vor allen Dingen viel Expertise einsetzen muss, um eben die Themen im Blick zu haben. Das kostet sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Es ist fast schon mehr als ein Hobby. Wer das aufbringen will, der kann da gerne mitmischen, aber das ist für den normalen Anleger nicht leistbar. Ich würde sagen, von den zigtausend Tokens ist wahrscheinlich eine Handvoll, die irgendeinen vernünftigen Wert haben, weil sie eine Funktion haben. Und insofern bleibt das weiterhin eine sehr, sehr wilde Anlegerumgebung. Wie gesagt, für den normalen Anleger ist das eigentlich nichts, wo er sich aufhalten sollte. Dann schon lieber tatsächlich eine Handvoll von Unternehmen, die solche Techniken einsetzen und damit dann ergänzend zu ihrem bisherigen Geschäftsmodell dann ihre Gewinne steigern können.
Tja, zum Schluss ein Hauch von Optimismus. Das ist ja die Eigenart der Ökonomen. Es gibt wenige Menschen, die Optimismus nüchterner vortragen als die Chefökonomen der großen Banken und Vermögensverwalter. Ulrich Carter ist das personifizierte Beispiel dafür. Sehr, sehr sympathisch, finde ich. Damit sind wir heute schon am Ende der 8. Episode von Focus Money Talks. Nächste Woche ist Lioba wieder mit am Start. Ich sage heute danke fürs Zuhören. Bitte abonniert uns und seid nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss und euch allen eine gute Woche.